Morgen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist das Thema der heutigen Predigt. Ich habe mich zuerst gewundert, als ich gesehen habe, welcher Text mir da zugeteilt ist im Predigtplan. Ich habe gedacht, okay, das passt. Das gehört nicht mehr zur vorhergehenden Serie. Es passt auch nicht so direkt zu Weihnachten. Und dann habe ich entdeckt, im Laufe meiner Vorbereitungen, dass das die Jahreslosung fürs nächste Jahr ist. Vielleicht war das vielen von euch auf den ersten Blick klar, aber ich habe es erst vor kurzem entdeckt. Ja, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Eine ungewöhnliche Aussage eigentlich, fast etwas widersprüchlich. Ein Schrei aus tiefstem Herzen von einem Menschen, der innerlich total aufgewühlt ist. Um den Zusammenhang zu verstehen, lesen wir den Bibeltext, aus dem diese Worte entnommen sind. Es ist aus dem Markus-Evangelium im Kapitel 9 und lesen wir ab Vers 17. Markus 9, ab Vers 17. Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm: Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden, und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten, und sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihnen und spricht: O ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und als der Geist ihn sah, zerrte er ihn sogleich, und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater: Wie lang ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Er aber sagte: Von Kindheit an, und oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas tun kannst, so hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm: Wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als aber Jesus sah, dass eine Volksmenge zusammenläuft, bedrohte er den Geist und sprach zu ihm: Du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und er schrie und zerrte ihn heftig und fuhr aus. Und er wurde wie tot, so dass die meisten sagten, er ist gestorben. Jesus aber nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf und er stand auf. Das ist also die Situation. Vor den Augen Jesu übermannt dieser böse Geist den Sohn. Er zerrt ihn, wirft ihn zu Boden, da liegt er unter Krämpfen, schäumend. Schon von Kindheit an ergeht es ihm so. Aber der Vater hat Hoffnung, dass Jesus hier helfen kann. Deswegen hat er seinen Sohn ja auch gebracht. Wenn du etwas tun kannst, so hab doch Erbarmen mit uns und hilf uns, fleht er. Für den, der glaubt, ist alles möglich, sagt Jesus. Und dann schreit eben der Vater: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Geht es dir manchmal so, dass du Jesus sagen willst: Ja, Herr, ich vertraue dir? Und gleichzeitig kommt dir auch dein Glaube dabei so schwach und klein vor, voll von Zweifeln. Wenn das bei dir so ist, dann geht es dir ähnlich wie mir und ähnlich wie dem Vater in dieser Bibelstelle. Beten wir. Lieber Herr, du kennst uns. Du weißt, wie es uns oft geht in Schwierigkeiten, wenn wir vor Problemen stehen, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Aber du zeigst uns auch in deinem Wort, wie vertrauenswürdig, wie mächtig und wie liebevoll du bist. Und so bitte ich dich, dass du uns das auch in der Predigt jetzt vor Augen führst, dass wir sehen, wie du bist und wie wir dir vertrauen können. Amen. Ich möchte jetzt ausgehend von dem Wort "Ich glaube, hilf meinem Unglauben" vor allem zwei Aspekte mit euch genauer beleuchten. Zuerst, ich glaube, wie sieht echter Glaube aus? Und das Zweite, hilf meinem Unglauben. Wie hilft Jesus unserem Unglauben? Also ihr seht schon, das wird keine Auslegungspredigt zu dem Text, den wir gerade gelesen haben, sondern ich möchte mich auf diesen Ausspruch eben konzentrieren. Auch keine systematische Abhandlung zum Thema Glaube, sondern ich hoffe, dass wir einfach einige wichtige, hilfreiche und hoffentlich ermutigende Punkte gemeinsam anschauen können. Starten wir also mit Teil 1. Ich glaube. Wie sieht echter Glaube aus? Wie sieht Glaube aus, den Jesus gut heißt? Was ist in seinen Augen echter Glaube? Eine Sache, die mir an der Bibel gefällt, ist, dass wir in ihr nicht nur direkte Lehre finden, wie wir leben sollen, was Gott gefällig ist, sondern dass wir einfach auch viele Berichte finden über historische Begebenheiten. Uns wird historisch zuverlässig berichtet, wie Jesus gelebt hat, wie er mit den Menschen umgegangen ist, wie Menschen ihm begegnet sind. Und solche Begegnungen sind auch sehr aufschlussreich, wenn wir herausfinden wollen, was Jesus mit Glauben meint, was Glaube in seinen Augen ist, welchen Glauben er erwartet. Echter Glaube hängt sich an Jesus. Das sehen wir einmal schon ganz deutlich in der Begebenheit, die wir anfangs gelesen haben. Der Vater kommt persönlich zu Jesus und schildert ihm ausführlich seine Not. Er fleht darum, dass Jesus sich erbarmt und dass er ihnen hilft. Er spürt, dieser Jesus ist meine einzige Hoffnung, und er folgt dieser Empfindung. Und obwohl dem Vater seine Zweifel, seine Glaubensschwäche so stark bewusst ist, anerkennt Jesus diesen Glauben. Sein Sohn wird geheilt. Der Vater wird nicht enttäuscht. An einer anderen, recht bekannten Stelle im Markus-Evangelium wird uns von einer Frau berichtet, die schon 12 Jahre an Blutungen litt und der kein Arzt helfen konnte. Ihr ganzes Geld hatte sie dafür ausgegeben, geheilt zu werden, aber vergeblich. Und dann kommt Jesus und sie merkt, das ist meine Chance. Und sie wagt es im Schutz der Volksmenge, dass sie sein Gewand anfasst, um geheilt zu werden. Das ist ihr Glaube. Und tatsächlich, was sie sich seit Jahren so sehr gewünscht hat, das passiert. Vor der ganzen Menge sagt Jesus zu ihr die wunderbar tröstenden Worte: Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Eine weitere Person, die sich in der Not vertrauensvoll an Jesus wendet, ist der Synagogenvorsteher Jairus, dessen Tochter todkrank ist. Er fällt Jesus zu Füßen und fleht ihn an, er möge doch seiner Tochter die Hände auflegen, damit sie gesund wird, damit sie gerettet wird. Jesus geht auf seine Bitte ein und er kommt mit. Auf dem Weg, als die Nachricht eintrifft, dass die Tochter schon gestorben ist, ermutigt er Jairus und sagt: Fürchte dich nicht, glaube nur. Und wirklich, als sie hinkommen, zeigt Jesus seine Macht und er weckt das Mädchen auf. In all diesen Begebenheiten sehen wir, die Person, die diese Not hat, wirft sich mit ihrer ganzen Misere hin auf Jesus. Kein Vermittler, direkt Jesus. In ihn allein setzen sie ihre Hoffnung. Und Jesus lehnt niemanden ab, der in solchem Glauben, in solchem Vertrauen zu ihm kommt. So unkompliziert ist eigentlich echter Glaube. Und so unkompliziert ist es auch heute, sich Jesus anzuvertrauen. Wenn du spürst, diesen Jesus, den brauche ich, der kann mir helfen in meiner verfahrenen Lebenssituation, in meiner Ausweglosigkeit, in meiner Schuld und Scham, dann komm im Gebet zu ihm. Vertrau dich ihm an, wirf dich mit deiner ganzen Misere auf ihn. Er hat über sich selbst gesagt, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ein zweiter Punkt. Echter Glaube ist demütig und ungeheuchelt. So wohlwollend Jesus denen gegenüber ist, die vertrauensvoll zu ihm kommen, so hart und ablehnend ist er auch gegenüber denen, die ihn versuchen wollen oder arrogant sind oder Frömmigkeit heucheln. Als er zum Beispiel in seine Heimatstadt Nazareth kam, da nahmen die Leute Anstoß an ihm. Sie reagierten arrogant und wollten es nicht annehmen, dass er etwas Besonderes sein sollte. Sie haben gesagt, ja, ist das nicht der Sohn vom Zimmermann, den wir alle kennen? Jesus wunderte sich über ihren Unglauben, heißt es, und er konnte dort nicht viele Wunder tun. Oder an einer anderen Stelle lesen wir, die Pharisäer kamen heraus und fingen an, mit ihm zu streiten, indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel begehrten, um ihn zu versuchen. Und er ließ sie stehen, stieg wieder ein ins Boot und fuhr an das jenseitige Ufer. Und noch eine Stelle habe ich gefunden, wo das ganz klar wird. Jesus sagt zu den religiösen Juden, die ihn ablehnten, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, nicht sucht? Das ist in Johannes 5,44. Glaube und solche Haltungen passen nicht zusammen. Wenn du merkst, dass es in deiner Beziehung zu Jesus oder in deinem Leben so aussieht, dann versuch nicht heuchlerisch mit christlichen Floskeln vielleicht eine Fassade aufrechtzuerhalten. Echter Glaube verstummt lieber im Bewusstsein der eigenen Unwürdigkeit und sucht bei Jesus Vergebung und wirkliche Erneuerung. Ja, es gibt Haltungen, oft mit frommem Anstrich, die das Herz vom Glauben abhalten. Ja, die einem echten Vertrauen zu Jesus genau entgegenstehen. Wenn wir sie bei uns entdecken, müssen wir umkehren. Ein dritter Punkt. Echter Glaube ist auch in Herausforderungen standhaft. Für den, der glaubt, ist alles möglich, sagt Jesus dem Vater in der Begegnung, die wir gelesen haben. Diese Aussage kann man unterschiedlich verstehen. Leider denke ich, wird dieser Satz oft falsch verstanden, nämlich so, dass man Gott zu allem bewegen kann, wenn man nur stark genug glaubt. Das klingt aber irgendwie nach doppelter Manipulation. Zuerst wird Gott manipuliert, etwas zu tun, und der Mensch muss sich zwingen, etwas ganz stark zu glauben, was er eigentlich gar nicht glaubt. Ich glaube, man sollte die Aussage eher so verstehen. Jemandem, der glaubt, ist klar, dass Gott alle Dinge tun kann. Aber es liegt immer noch in Gottes Hand, wie er in einer konkreten Situation handelt. Die Herausforderung besteht beim Glauben darin, dass man auch in Schwierigkeiten festhält am Glauben. Vielleicht könnte man das den aktiven Aspekt des Glaubens nennen. Umstände können hoffnungslos, trist oder zum Verzweifeln sein. Gerade dann erwartet Jesus Glauben, der die Spannung aushält. Zwischen der Schwierigkeit, die uns vor Augen steht, und der Zusage des Auswegs, den wir aber noch nicht sehen. Auch dafür finden wir viele Beispiele in der Bibel. Zum Beispiel, als Jesus mit seinen Jüngern in einem Boot auf dem See Genezareth unterwegs ist und ein starker, bedrohlicher Sturm aufzieht. Die Jünger werden ängstlich und verzweifelt und wecken Jesus, der hinten im Boot schläft. Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir ertrinken? Jesus gebietet dem Wind, es wird ganz ruhig. Dann fragt er sie, warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Jesus erwartet also von seinen Jüngern durchaus festen Glaubensmut, der auch in furchteinflößenden Situationen standhaft bleibt und mit Gottes Eingreifen rechnet. Am Beginn des Weges mit Jesus steht oft das einfache sich auf Jesus werfen. Aber wenn wir länger mit Jesus unterwegs sind, möchte er uns auch zu einem standhaften, ja kämpferischen Glauben bringen, der fest auf Gottes Zusagen vertraut und nicht leicht aus der Bahn geworfen werden kann. Das waren also einige Punkte, die echten Glauben charakterisieren. Schauen wir jetzt weiter. Hilf meinem Unglauben. Wie hilft Jesus unserem Unglauben? Erstens, Jesus selbst tritt für uns ein. Hilf meinem Unglauben. Allein diese Bitte an Jesus zeigt uns schon, wie unserem Unglauben geholfen werden kann, indem wir uns, auch wenn wir merken, wie schwach unser Glaube ist, vertrauensvoll an Jesus wenden. Er, von dem wir die Dinge erbitten, die wir nötig haben, er ist es auch, der unseren Glauben stärken kann. Vielleicht ist dieser Gedanke ungewöhnlich für dich. Vielleicht denkst du, naja, glauben muss doch jeder selbst. Das ist der Beitrag des Menschen. Du kennst doch sicher den Apostel Petrus, der fest entschlossen beteuerte, er würde Jesus niemals verleugnen. Und dann hat er es doch getan. Was hat Jesus zu ihm gesagt? Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Jesus hat dafür gebetet, dass der Glaube von Petrus nicht aufhöre. Er hat nicht gedacht, okay, Selbstschuld, Petrus, wenn du mich verleugnest, dann ist das deine Entscheidung, du hast deine Chance gehabt. Nein, er, der gute Hirte, er geht den verlorenen, abgewichenen Schafen nach und er holt sie zurück. Vor diesem Hintergrund wird auch der Ausruf des Vaters in unserer Geschichte, der Vater des Besessenen, da wird das auch verständlich und weniger widersprüchlich, wenn er sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Er drückt aus, wie sehr er selbst in seinem Glauben von Jesus abhängig ist. So wie der besessene Sohn die Hilfe von Jesus braucht, so auch der Vater selbst. Es ist so wesentlich für unseren Glauben, für einen gesunden Glauben, dass wir wissen, Jesus ist für uns. Jesus ist für die Seinen. Er lässt sie nicht im Stich. Er kennt die Schwierigkeiten und Anfechtungen, denen wir ausgesetzt sind. Im Hebräerbrief in Kapitel 4 lesen wir, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit finden zur rechtzeitigen Hilfe. In Hebräer 4, Verse 15 und 16. Starker Glaube zeigt sich nicht daran, dass wir unabhängig werden von Jesus, sondern dass wir uns immer mehr bewusst werden, wie sehr wir auch im Glauben von ihm abhängig sind. Jesus selbst tritt für uns ein, auch was unseren Glauben betrifft. Zweitens, Jesus gibt uns sein Wort und den Heiligen Geist. Von Wort und Geist haben wir gerade in dem Lied vor der Predigt gesungen, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt. Herr, du kannst dies Wunder tun. Jesus gibt uns so viele klare Zusagen, Lehren und Anweisungen, an denen wir im Glauben festhalten können. Er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wenn es uns schwerfällt, unseren Glauben konkret werden zu lassen, gehen wir einfach zu den Worten Jesu zurück und beginnen wir, sie zu verinnerlichen und danach zu leben. Glauben heißt Vertrauen. Vertrauen beinhaltet auch Gehorsam. Beginnen wir das zu tun, was Jesus gelehrt hat. Jesus hat großen Segen dafür verheißen. Nur ein Beispiel aus der Bergpredigt. Seid nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen, was sollen wir anziehen? Nach diesen Dingen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Hier können wir ganz konkret Glauben üben. Zusätzlich zu seinem Wort schenkt Jesus uns noch das wunderbare Vorrecht, dass wir Gottes Geist in unserem Herzen tragen dürfen. Ja, Jesus sagt, er selbst kommt durch den Heiligen Geist zu seinen Jüngern. Also ist der, an den wir glauben, direkt unmittelbar bei uns und in uns gegenwärtig. Der Apostel Paulus schreibt über den Heiligen Geist: Wir haben nicht einen Geist der Welt, nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge erkennen, die uns von Gott geschenkt sind. Also Gottes Geist lässt uns Gottes Wahrheit erkennen. Er führt uns dahin, dass wir Gottes Zusagen und seine Verheißungen im Glauben festhalten können. Ohne Gottes Geist wären wir blind für die Dinge Gottes. Er ist es, der uns Verständnis gibt, so wie Jesus es selbst versprochen hat. Wenn jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Mit seinem Wort und mit dem Heiligen Geist schenkt uns Jesus genau das, was wir benötigen, um im Glauben zu wachsen. Drittens, Jesus führt uns durch Probleme und Schwierigkeiten. Das scheint vielleicht auf den ersten Blick nicht wie eine großartige Hilfe. Aber es ist eindeutig so, dass es gerade da auf den Glauben ankommt, wo wir mit Herausforderungen konfrontiert sind. Und die lässt Gott in unserem Leben zu. Nicht damit wir an ihnen zu Fall kommen, sondern damit wir an ihnen wachsen können. Meist sind es Probleme und Schwierigkeiten, die Menschen zu Jesus treiben. Der Vater mit dem besessenen Kind, die Frau mit dem Blutfluss, Jairus, der Synagogenvorsteher mit der todkranken Tochter. Sie alle stehen vor großen Problemen und wenden sich gerade in ihrer äußersten Not im Vertrauen zu Jesus. Und auch für die Leute, die begonnen haben, mit Jesus zu gehen, ihm nachzufolgen, hören die Schwierigkeiten und Herausforderungen nicht auf. Die Jünger geraten mit Jesus in einem Boot in einen lebensbedrohlichen Sturm. Dann sollen sie 5000 Menschen mit Essen versorgen. Einerseits gibt Jesus ihnen die Macht, Dämonen auszutreiben, und dann ist da ein Besessener, bei dem sie es nicht schaffen. Schwierigkeiten, Bewährungsproben und auch Leiden sind Teil des Wegs, auf dem uns Jesus führt. Der Lernprozess ist nicht immer angenehm. Aber Moment, was bringt das Ganze dann? Ist Jesus nicht der, der meine Probleme löst? Klingt so, als würde es mehr Probleme schaffen, wenn man mit Jesus unterwegs ist. Die Frage ist, was unser Ziel ist. Ganz offensichtlich ist die Linderung der persönlichen Not oft das, was Menschen zuerst bei Jesus suchen. Und das ist okay für ihn. Man sieht ja, er hilft den Menschen. Er treibt böse Geister aus, er heilt, er weckt sogar Tote auf. Aber ist das wirklich, wofür Jesus hauptsächlich in die Welt gekommen ist? Nein. Jesus ist nicht in erster Linie der, der unsere Probleme aus der Welt schafft, damit wir wieder möglichst angenehm unser Leben weiterführen können. Ich glaube, wir denken oft so, aber es ist einfach nicht wahr. Worum geht es Jesus? Wohin will er uns bringen durch all die Schwierigkeiten und Probleme? Zu einer tiefen und innigen Gemeinschaft mit ihm, die durch Herausforderungen und Anfechtungen und auch Leiden zu einem festen, unbändigen Vertrauen und Festhalten an ihm geworden ist. Zu einem Glauben, der im Feuer der Anfechtung geläutert und stark geworden ist, dem es nicht mehr hauptsächlich um die Lösung der Probleme geht, sondern darum, Jesus nahe zu sein und ihm zu dienen. Deswegen führt uns Jesus durch Prüfungen und Schwierigkeiten, weil es ihm darum geht, dass unser Glaube an ihn von einem Notnagel zu einem alles ausfüllenden Lebensinhalt wird. Dass wir wie Paulus sagen können, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Jetzt hätte ich eigentlich schön drei Punkte. Drei Punkte sind immer eine gute Zahl. Aber mir ist noch ein Punkt eingefallen, auch wenn es ein vierter ist. Und ich glaube, er ist wichtig. Jesus hilft uns durch andere Gläubige. Wenn wir das Neue Testament durchlesen, ist es ganz offensichtlich, dass Glaube an Jesus nie eine Privatsache war. Von Anfang an waren die Jünger als Gruppe unterwegs. Und auch nach der Auferstehung und Himmelfahrt hat sich die Gemeinde in Gruppen formiert. Zuerst in Jerusalem, dann durch die Ausbreitung des Evangeliums in verschiedensten Orten. Immer in Gruppen, in Gemeinden. So hat Gott sich das vorgestellt. Und in dieser Gemeindestruktur gibt er uns auch gerade die Dinge, die wir brauchen, um uns gegenseitig in unserem Unglauben zu helfen. So oft ist es ein Gespräch mit einem anderen Gläubigen, das uns in einer schwierigen Situation Trost oder Ermutigung gibt. Oder wir hören eine Predigt, die in unser Leben spricht und uns neue Perspektiven aufzeigt. Oder beim Singen von Anbetungsliedern fällt deine gedrückte Stimmung ab. Auf so viele verschiedene Arten kann Jesus durch die Gemeinschaft deinem Unglauben helfen. Die Gefahr ist, dass man sich in schwierigen Zeiten aus der Gemeinschaft zurückzieht. Das kenne ich auch von mir selbst sehr gut. Aber in der Isolation wird es oft noch schwieriger. Gerade dann, wenn wir Probleme haben, entmutigt sind oder nicht mehr weiter wissen, dann hilft uns Jesus dadurch, dass er uns Brüder und Schwestern an die Seite stellt. Es war ja die Jahreslosung. Ein Jahreswechsel steht jetzt vor der Tür. Wir wissen nicht, was das neue Jahr bringen wird. Aber was wir wissen können und worauf wir uns verlassen können, Jesus tritt für uns ein. Er ist für uns. Er lässt uns nicht fallen. Er hält sein Wort. Auf seine Zusagen können wir bauen. Und der Heilige Geist leitet uns als treuer Beistand. Schwierigkeiten werden kommen. Auch damit können wir rechnen. Aber nicht, damit wir an ihnen scheitern, sondern damit wir sie an Jesu Hand bestehen und in unserem Glauben wachsen. Und zuletzt, wir werden auch im neuen Jahr andere Gläubige, Brüder und Schwestern rund um uns haben. So können wir wirklich zuversichtlich im Glauben ins neue Jahr gehen. Und sagen, Herr, ich glaube, du hilfst meinem Unglauben. Amen.